Ja, servus. Guten Morgen miteinander. Wieso ich euch so begrüße heute am Morgen, da kommen wir dann später noch drauf zurück. Bleibt also dran. Vorgestern war Valentinstag, auch der Tag der Liebe. Und überall schon seit Wochen hat es Herzchen und alles ist in Herzform. Es ist wirklich einfach herzig, so die Valentinstagszeit. Vielleicht habt ihr das Wochenmail von Benny gelesen. Dort steht etwas drin, dass der Valentinstag auf mehrere heilige oder auch vielleicht weniger heilige Valentine zurückgegangen ist, die sich für den christlichen Glauben eingesetzt haben. Für den christlichen Glauben und für die Ehe. Darum passt es eigentlich ganz gut, dass ich heute über das Ideal rede. Für immer und ewig. Vor ein paar Jahren haben wir angefangen, zusammen das Markus-Evangelium anzuschauen. Und immer zwischen den Predigserien haben wir uns mit dem beschäftigt. Das Markus-Evangelium ist aber nicht einfach ein Lückenfüller, sondern fasst die zentralen Inhalte von unserem Glauben zusammen. Im Kapitel 10 reagiert Jesus auf Fragen zu heissen Eisen. Ehe und Ehescheidung, kindliches Gottvertrauen, Umgang mit Geld und Macht und der Lohn von der Nachfolge. Lohnt sich da überhaupt, dem Jesus nachzufolgen? Das alles behandelt der Markus 10 und wir sind gespannt, was wir da noch alles werden hören. Ja, Jesus beschreibt in seinen Antworten Ideal. Das Wort Ideal kommt vom lateinischen Wort Idealis und das heisst im Urbild entsprechend. Jesus erklärt also, wenn er Ideal bringt, die ursprünglichen Ideen von Gott. Vielleicht das bekannteste Ideal, das Jesus beschreibt, steht in Markus 12, 30 und 31. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, ganzem Verstand und ganzer Kraft lieben. An zweiter Stelle steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das Ideal von der unglaublichen Liebe, das ist ein Ideal, das ganz schwierig ist zum Umsetzen. Wer kann denn das schon erfüllen? Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft zu lieben. Gottes Ideal scheinen häufig unerreichbar. Unerreichbar. Aber wieso? Ja, wieso erzählt uns Jesus denn überhaupt die Ideal? Wollt er uns einfach ein schlechtes Gefühl machen? Oder wieso sagt er uns das? Jesus verfolgt mehrere Ziele. Er will uns einerseits aufzeigen, dass wir die Ideal wirklich nicht aus eigener Kraft erreichen können. Es ist nicht möglich, all das, was Gott uns sagt in der Bibel, aus eigener Kraft zu erreichen. Er will uns aber auch damit nicht lähmen. Das Ganze soll uns nicht lähmen. Weil für unsere Unzugänglichkeiten, für alles Schwierige, ist Jesus am Kreuz gestorben. Von dem hat der Raffi vor 2 Wochen berichtet und hat den Tora als Kreuz genagelt. Dort hinten ist es immer noch. Also er hat das Gesetz wie als Kreuz genagelt. Jesus ist am Kreuz für alles gestorben, was eben schwierig ist. Und Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Weil alle Menschen sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr Gottes Herrlichkeit. Das steht im Römer 3, 23. Jesus will uns aber auch motivieren mit diesen Idealen. Er will uns motivieren, mit Gottes Hilfe uns auf den Weg zu machen in Richtung Ideal. Auf den Weg zu machen in Richtung das, was er uns sagt. Das Ideal selber, eben die absolute Liebe zum Beispiel, die werden wir nie oder kaum erreichen. Wir werden auf dem Weg in Richtung Ideal, in Richtung Vorstellung, wie es Gott einmal gedacht hat. Immer wieder umkehren, gestürcheln, aber wir dürfen immer wieder aufstehen und weitergehen. Und Gott will uns helfen. Er will uns helfen, in Richtung Ideal zu gehen und nicht immer die gleichen Rückschritte zu machen. Kommen wir jetzt also zum ersten Ideal, zum Ideal. Eine kleine Zwischenfrage. Wer lebt denn die Ideal-Ehe? Das ist jetzt ein bisschen indiskret, ich gebe es zu. Aber wer probiert es? Gut. Ja. Keine Ehe ist ideal. Aber es macht Sinn, mit Gottes Hilfe uns auf den Weg in Richtung Ideal zu begeben. Mit Gottes Hilfe. Und das lohnt sich. In Markus 10 kommen wir zurück zu dem. Fragen Pharisäer nicht etwa, hey Jesus, wie können wir denn eine ideale Ehe leben? Da wäre vielleicht auch spannend gewesen. Nein, sie knallen gerade die Frage raus, darf sich ein Mann von seiner Frau scheiden? Markus 10, 2. Darf sich ein Mann von seiner Frau scheiden? In dieser Zeit hat es ganz unterschiedliche Ansichten gegeben zu diesem Thema. Wenn wir denken, früher war alles besser, dort mal war alles besser, sicher alles besser gelaufen, dann ist es nicht so. Denn es hat ganz unterschiedliche Ansichten gegeben über Ehe und Ehescheidung. Über das Thema haben sich die jüdischen Gelehrten, die Rabbi, gestritten. Der eine hat das gesagt, der andere Seb. Der Rabbi Shammai zum Beispiel, der hat gesagt, nur Untreue ist ein Grund für eine Scheidung. Der Rabbi Hillel, das war ein sehr Liberaler, hatte fast jeder Kleinigkeit einen Scheidungsgrund gesehen. Er hatte das Gefühl, ja, eben, wenn wir jetzt mal vielleicht irgendetwas nicht so läuft, dann nachher, ja, das ist halt so, dann scheidet mich doch. So weit auseinander sind die gewesen. Und ganz viele Ehen sind tatsächlich geschieden worden. So viel, dass die Ehe für viele Frauen gar nicht wirklich attraktiv gewesen sind. Sie haben sich gefragt, also hallo, ich will mich doch nicht in eine Ehe begeben, die vielleicht übermorgen schon wieder geschieden wird. Männer haben eben ihre Frauen fast jederzeit auch gegen ihren Willen können entlassen. Die Frauen hingegen haben triftige Gründe gebraucht, um sich zu scheiden. Eben wenn ihr Mann untreu geworden ist, dann haben sie sich können scheiden. Wenn er Aussatz bekommen hat, also eine schlimme Krankheit, Hautkrankheit, wo die Haut und alles infiziert worden ist. Oder wenn er einen ekligen Job angenommen hat. Ich hoffe, ich trete jetzt da niemandem ein bisschen ans Bein. Gerber. Gerber ist nicht mehr so ein bekannter Beruf heute, aber trotzdem war das halt ein relativ ekliger Job, weil man da Tierhäute in Urin getreten hat und das hat mit der Zeit ziemlich gestunken. Also, das waren Gründe für die Frauen, aber die Frauen waren natürlich klar benachteiligt. Indem sich jetzt Jesus für die Ehe stark macht, macht er sich ganz fest stark, gerade für die Frauen. Aber was versteht denn Jesus eigentlich unter Ehe und Ehebruch? Kommen wir zu der Definition von Ehe. Die steht in Markus 10, 7 und 8. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Oder es steht manchmal auch, dass sie eins Fleisch sind. Sie sind also eins und nicht mehr länger zwei voneinander trennte Menschen. Also, zwei Herzen kommen da zueinander und werden zu einem. Sie sind nicht mehr zwei Menschen, sondern sie sind ein Ehepaar, sagt da Jesus. Und eigentlich zitiert er einfach einen Bibelvers aus der Tora, aus 1. Mose 2, 24. Und spannend ist, in dem 1. Mose 2, 24 steht noch nichts von irgendwelchen Heiratsritual oder Eheverträgen. Es steht einfach da, Mann und Frau verbinden sich, werden eins Fleisch. Das heisst also, dass Ehe eigentlich Folgendes ist. Mann und Frau sind verheiratet, wenn sie eins Fleisch sind. Wenn also ein Paar verschmilzt, dann sind sie in Gottes Augen verheiratet. Und das ist ein heiliger Bund. Nicht nur zwischen diesen Menschen, sondern auch zwischen den Menschen und Gott. In Matthäus sagt Jesus im Vers 12, Matthäus 19, Vers 12, gewisse sind von Geburt an zu der Ehe unfähig. Und eigentlich heisst es wörtlich, sie sind zeugungsunfähig. Gewisse werden durch einen Eingriff von Menschen zeugungsunfähig gemacht. Und gewisse verzichten von sich aus auf die Ehe oder eben wieder wörtlich auf die Zeugung. Zum ganz fürs Himmelreich da zu sein. Jesus setzt also Ehe auch gleich mit Zeugung von Kind. Für Jüdinnen und Juden sind Kinder die Erfüllung der Ehe. Und wir haben auch schon darüber geredet, wenn es kein Kind gegeben hat, war das schwierig in einer jüdischen Ehe. Häufig sind sie automatisch gekommen. Jesus sagt aber auch in Matthäus 19, 12, und jetzt gerade vorgelesen habe, dass nicht alle Paar Kinder haben können. Nicht alle Paar müssen Kind haben. Und trotzdem gehört für Jesus Liebe, Beziehung, Ehe, Sex und Kind zu einem Paket. Ein untrennbares Paket. Und wenn wir in die Bibel nie schauen, ist es idealerweise so, dass wir Sex im Rahmen von einer liebevollen Ehe geniessen. Weil wenn dann Kinder entstehen, dürfen die in einer liebevollen Familie aufwachsen. Also, Ehe ist vielleicht etwas anderes, als wir es uns vorstellen. Man geht aufs Zivilstandsamt und dann geht man in die Kirche. Diese Rituale sind dann auch dazugekommen im Judentum. Man hat sich getraut unter dem Traubaldachin als Zeichen vom gemeinsamen Heim. Aber ursprünglich heisst es da eigentlich, sobald Mann und Frau sich vereinen, eins Fleisch werden, sind sie vor Gott verheiratet. Was ist denn also Ehebruch? Wer sich von seiner Frau trennt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch seiner ersten Frau gegenüber. Aber eine Frau bricht Ehe, wenn sie sich von ihrem Mann trennt und einen anderen heiratet. Das steht in Markus 10, 11. Für Jesus bedeutet also Ehebruch nicht einfach, wenn sich zwei offiziell kirchlich oder zivil Verheiratete trennen, sondern auch wenn sich Unverheiratete trennen, wo eins Fleisch gewesen sind. Durch das dient der Begriff Ehebruch auf noch mehr Menschen aus. Jesus setzt also das Ideal recht hoch, aber sogar noch höher. Und von dem hat vor zwei Wochen der Raffi auch kurz geredet. Jesus sagt nämlich in Matthäus 5, 28, wer eine Frau mit begehrlichem Blick anschaut, hat im Herz mit ihr die Ehe gebrochen. Und das weitet der Begriff Ehebruch noch einmal mehr aus. Plötzlich geht Ehebruch, vielleicht auch bei uns etwas an. Natürlich, ein begehrlicher Blick ist nicht das Gleiche wie die Tat vom Ehebruch. Es ist nicht das Gleiche. Aber es kann der Anfang sein von einem Ehebruch. Zum Beispiel beim König David war es so unter Bathseba in 2. Samuel 11. Der David hat Bathseba gesehen und hat sie wunderschön gefunden. Ein begehrlicher Blick. Und der David ist sehr schnell zum Ehebruch übergegangen. Aber am Anfang ist der begehrliche Blick gestanden. Er hat die Frau angeschaut, die nicht seine Frau, sondern die Frau von Uriah war. Dass da für Gott nicht okay war, was der David dann gemacht hat, da lesen wir in dieser Geschichte. Aber wieso weitet Jesus dann wieder den Ehebruch so aus? Wieso sind wir quasi jetzt alle Ehebrecherinnen und Ehebrecher? Er will uns bewusst machen, dass wir alle, jeden Einzelnen, Gottes übernatürliches Wirken brauchen, um das Ideal anzustreben. Vielleicht sehen wir andere, die eine zerbrochene Beziehung hinter sich haben und denken, ja, ich mache ja da eigentlich noch ganz gut. Ich bin meiner Frau treu. Gott kann doch eigentlich zufrieden sein mit mir. Das ist doch super, was ich meine. Ja, ich würde sagen, so zwischen 90 und vielleicht 99% mache ich doch alles richtig. Natürlich freut es Gott, wenn wir treu sind. Natürlich freut es Gott, wenn wir uns allgemein um ein gutes Leben bemühen. Ein Leben, das Gott gefällt. Aber Jesus macht uns eben bewusst, dass gutes Leben allein zwar wichtig und schön ist, aber nicht reicht. Wir alle brauchen Gottes übernatürliches Wirken. Weil überall, wo eine Beziehung oder was auch immer darf gelingen, steckt ja Gott dahinter. Gott ist die Liebe und Güte in Person. Und überall, wo etwas darf gelingen, steckt er dahinter. Wenn also unsere Ehe erfüllend ist, dann wollen wir Gott dafür danken. Und ihn für sein weiteres Wirken bitten und machen, was in unserer Macht steht. Aber eine erfüllende Ehe ist auch häufig ein Geschenk. Wir haben ja kaum Einfluss darauf, wie sich unser Ehepartner verändert im Laufe der Zeit. Ein bisschen kann man beeinflussen, aber nicht mega, mega, mega viel. Wenn ihr anderer Meinung seid, können wir gerne darüber diskutieren. Vielleicht habt ihr es geschafft, euren Ehepartner so zu beeinflussen, wie ihr es habt wollen, schon immer. Wer weiß. Aber wir haben es oft nicht so im Griff, wie sich der andere entwickelt. Vielleicht hast du jemanden geheiratet, der sich dann so verändert hat, dass die Ehe schwierig geworden ist. Vielleicht so schwierig, dass du irgendeinmal Kraft nicht mehr hast, für die Ehe zu kämpfen. Wir verurteilen dich nicht. Vielleicht wäre es uns gleich gegangen. Es gibt Situationen, wo es brutal schwierig wird. Und wo wir dann vielleicht nicht mehr kämpfen. Eine Trennung bleibt gerade zum Beispiel bei häuslicher Gewalt häufig als einzige Lösung führig. Und gleich muss man schmerzlich feststellen, dass durch einen Ehebruch alle Beteiligten verlieren. Meistens alle Beteiligten verlieren. Und häufig sind Frauen und Kinder die besonders betroffen sind bei einem Ehebruch, bei einer Trennung, Scheidung. Frauen müssen häufig allein ihre Kinder großziehen, den gesamten Haushalt schmeissen. Managen habe ich da geschrieben, nicht schmeissen. Managen tun besser. Und daneben auch noch arbeiten. Das ist eine unglaubliche Herausforderung und nicht selten eine Überforderung. Der Frau fehlt nicht nur der unterstützende Mann, der Kind nicht nur der liebe Vater. Die Kinder erleben auch nicht so direkt, wie eine liebevolle Ehe funktioniert und können später ihre eigene Beziehung nicht auf das aufbauen. Im besten Fall haben sie andere Vorbilder, wo sie können schauen und ein bisschen merken, hey, ja, so ein bisschen wie die da gelebt haben, so könnte ich mir es auch vorstellen. Jesus sagt in Markus 10, 14 und 16, lasst die Kinder zu mir kommen, haltet sie nicht zurück. Den Menschen wie ihnen gehört Gottes Reich. Und dann hat Jesus die Kinder in seine Arme genommen, hat ihnen die Hände aufgelegt und hat sie gesegnet. Wir können davon ausgehen, dass in einer Zeit von so vielen Scheidungen, wie eben in der Zeit, wo Jesus gelebt hat, auch etliche Kinder ohne Vater mussten aufwachsen. Umso mehr hat Jesus, indem er die Kinder gesegnet hat, die Liebe vom himmlischen Vater ihnen wollen zeigen. Er hat nicht die Liebe vom himmlischen Vater wollen zeigen, vielleicht besonders diesen Kindern, die keinen Vater, keinen präsenten Vater hatten. Kind, besonders Kind, die Liebe vom himmlischen Vater weiterzugeben, das ist auch unsere Aufgabe. Und das ist etwas, was wir zum Beispiel in der Kinderwoche machen im Frühling. Das ist etwas, wo vielleicht im Kaffee Knopf läuft oder in ganz persönlichen Beziehungen. Gerade in Kindern, die vielleicht aus schwierigen Situationen kommen, die Liebe von Gott weiterzugeben. Wir wollen aber auch unsere Herzen und Augen auftun für Menschen aus zerbrochenen Beziehungen. Das ist häufig immer noch ein bisschen ein Tabu. Man redet nicht darüber und man hilft vielleicht auch nicht. Aber gerade Menschen aus zerbrochenen Beziehungen wären häufig froh, auch vielleicht mal zum darüber zu reden. Dort, wo wir uns vielleicht überfordert fühlen in so einem Gespräch, dürfen wir auch an unser Seelsorgenetzwerk hinweisen. Wir haben ja verschiedene Menschen, die sich mit der Seelsorge auseinandergesetzt haben, auch gerade mit solchen Fragen. Und die Seelsorger können helfen, Verletzungen von zerbrochenen Beziehungen anzusprechen, aufzuschaffen. Jesus will uns aber auch bewusst machen, dass es sich lohnt, für das Ideal zu kämpfen. Jesus fordert uns auf, dass Ehepartner alles in ihrer Macht Stehende tun, um ihre Beziehung zu pflegen, zu hegen, zu schützen. Und das Schöne an dem ist, was wir für unseren Ehepartner machen, das machen wir auch für Jesus. Das machen wir auch für Jesus. Aber wie können wir denn die Ehe pflegen und schützen? Die folgenden Bibelverse aus dem Markus-Evangelium gelten für alle zwischenmenschlichen Beziehungen. Aber umso mehr für die Ehe. Und die Tipps, die können wir nur mit Gottes Hilfe befolgen. Und ich komme zurück auf lieb deine Mitmenschen wie dich selber. Statt in Markus 12, 31. Das wichtigste Gebot von Jesus ist natürlich auch in der Ehe zentral. Wie Liebe idealerweise ist, beschreibt Paulus im Korinther 13, 4 bis 8. Liebe ist geduldig, freundlich, grosszügig, bescheiden, ehrend, anständig, selbstlos, ausgeglichen, vergebend, wortliebend, hoffend, glaubend, standhaft und ewig. Mit dieser idealen Liebe liebt uns Gott. Und von seiner Liebe dürfen wir es immer wieder auffüllen, dass wir sie weitergeben können. Weil so eine Liebe, wie hier beschrieben wird, übrigens ein beliebter Trauvers, wird immer wieder an Hochseiten gesagt, so eine Liebe, die können wir gar nicht aus uns rausquetschen, auch wenn wir uns noch so bemühen. Aber Gott will uns seine Liebe schenken, um sie weitergeben zu können. Zu der idealen Liebe passt auch der nächste Vers. Wer will gross sein, der soll den anderen dienen. Und wer will der Erste sein, soll sich allen unterordnen oder wörtlich der Diener von allen sein. Steht auch in Markus 10. Gleichwertigkeit und Gleichwürdigkeit von Mann und Frau ist immer wieder Thema in der Bibel. Schon ganz am Anfang sagt Gott, und ich habe sie als Mann und Frau geschaffen. Die sind gleichwert und gleichwürdig. Und trotzdem haben über Jahrhunderte in erster Linie die Frauen gedient und die Männer haben sich bedienen. Wir wollen uns bemühen, dass wir in unserer Ehe uns gegenseitig unterordnen, uns gegenseitig dienen. Dass wir das machen können, müssen wir auch wissen, was der andere braucht, was der andere wünscht. Wir kennen es teilweise schon ewig und haben das Gefühl, ja, ich weiss eigentlich, was die braucht und was sie will. Aber Wünsche und Bedürfnisse können sich ja auch verändern. Wir dürfen einander immer wieder mit Servus begrüßen. Oder eben mit Ciao. Weil beides heisst ursprünglich, ich bin die Diener. Servus. Ciao. Ich bin die Diener. Oder sogar, ich bin die Sklave. Wir können uns so begrüßen und dann fragen, Sie wünschen, Madame? Also man kann es natürlich etwas anders machen, aber das soll ein kleiner Aufhänger sein. He? Also, und fragen, hey, was ist denn jetzt, was brauchst du im Moment? Was wäre jetzt dir dienend? Sie wünschen gnädige Dame. Wenn wir den Wunsch kennen, können wir dienen. Was das für, konkret für deine Beziehung bedeutet, das darfst du selber herausfinden. Nur so viel, auch Männer können Windeln wickeln, WC putzen, Wäsche waschen, kochen. Da gibt es sogar wissenschaftliche Studien dazu. Ja, spielt keine Rolle, was es ist. Es ist einfach super, wenn wir probieren, Gottes Liebe weiterzugeben und einander zu dienen. Aber als Dienen wird uns nicht immer gelingen, weil wir sind eben ja nicht ideal. Aber wir dürfen auf dem Weg sein zu diesem Ideal. Und darum ist der nächste Vers also wichtig. Wenn ihr etwas gegeneinander habt, dann vergebt einander, damit euer Vater im Himmel auch euch vergeben kann. In jeder Beziehung, in jeder Ehe gibt es Herausforderungen und Konflikte. Die wenigsten entstehen böswillig. Viele basieren auf Missverständnis. Umso wichtiger ist es, Missverständnis zu klären und einander zu vergeben. Wenn man in einer Beziehung so noch zusammen lebt, dann kommt man ganz viel voneinander mit über. Und manchmal finden so Kleinigkeiten vielleicht an von Nerven. Die darf man ansprechen, wenn man parat ist, an den eigenen Macken zu arbeiten. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt mich nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Das ist auch etwas ganz Wichtiges für unsere Ehen. Ich komme zum Schluss. Mir ist bewusst, dass ich in dieser Predigt natürlich nicht alle Aspekte von Ehe und auch nicht alle von Ehebruch beleuchten konnte. Das, was ich hier vielleicht gesagt habe, ist auch in ganz verschiedenen, in schwierigen Situationen herausfordernd. Und in schwierigen Situationen greifen einfache Antworten nicht. Und gleich möchte ich daran festhalten, dass es sich lohnt, mit Gottes Hilfe sich für das Ideal einzusetzen, dafür zu kämpfen. Und da möchte ich auch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für das Ideal. Du siehst, wo es uns persönlich herausfordert und wie Gesellschaft sich immer mehr davon entfernt. Hilf uns durch deine Kraft, das Ideal, die Ideal-Ehe anzustreben. Und hilf uns auch denen beizustehen, die einen Zerbruch erlebt haben, vielleicht in schwierigen Situationen stehen. Danke vielmals, hilfst du uns durch dein übernatürliche Wirken. Amen.